So, pünktlich wären wir. Jetzt müssen wir nur noch parken, hä? Schau da drüben, der Mercedes fährt weg, kannst dort hineinfahren. Hä? Wieso willst du nicht dort hineinfahren, wieso nicht? Du hast keinen Platz. Wenn der Mercedes Platz hat, wirst du mit deinem Wagen wohl auch Platz finden, oder? Wo fährst du denn jetzt wieder hin, wohin? In die blaue Zone, bei diesem Wetter. Glaubst du, ich laufe dann wieder die ganze Strecke zurück? Jetzt hätten wir einen schönen Parkplatz finden können, aber nein, er fährt wieder im ganzen Quartier herum, glaubt immer, er findet noch einen besseren. Am Schluss sind wir dann trotzdem wieder da, wo wir am Anfang gewesen sind. Schau, da drüben wird ein Parkplatz frei. Ja, geh doch darüber. Wieso kannst du nicht auf die andere Seite gehen? Ah, wegen der durchgezogenen Linie. Ja, bei diesem Wetter sieht doch das niemand, hä? Ah, du musst auch ein wenig offensiv fahren, oder? Anhalten. Stopp, stopp. Schau, der da kommt, der hat ja schon die Autoschlüssel in der Hand. He? Der wird wegfahren vermutlich. Schön da bleiben, schön ruhig mit dem Auto hier warten. Nur was, wer da hinten? Ah, der da hinten, ja, der merkt dann das schon. Nur nichts dergleichen tun, schön ruhig bleiben. Schön, look, jetzt steigt er ein, jetzt steigt er ein. So, jetzt. Oh, was sucht er jetzt noch eine Ewigkeit im Handschuhfach drin? Was sucht denn der jetzt noch im Handschuhfach? Oh, jetzt zieht er noch einen Hut an dort. Ja, ja. Fahr mit Hut ist immer gut. Ja, ja, ja. Jetzt fahr einmal nach vorne da hinten. Nur ruhig bleiben, nur ruhig bleiben. Ja, hup einmal rückwärts, hup einmal rückwärts. Oh, jetzt muss er noch die Sicherheitsgurten anziehen. Oh, jetzt muss er noch die Sicherheitsgurten verstellen. Ist er wieder fressen gegangen? Hey, hey, schau einmal, wie der kompliziert in diesen Sicherheitsgurt hineinschlüpft. Hey, schau mal, komplizierter kann man nicht mehr einen Sicherheitsgurt anziehen. Ziehen Sie eigentlich einen Fallschirm an dort, hä? Jetzt fahr einmal nach vorne! Jetzt steht er immer noch dahinter. Nur ruhig bleiben, nur schön ruhig bleiben, schön warten. Jetzt lässt er den Motor an, schau dort, jetzt läuft der Motor. Schau, wie er Freude hat. Ja, ja, ja. Und jetzt fährt er raus. Jawohl, schön langsam rausfahren und nach hinten schauen. Ja, ja. Kommt nichts da hinten, kommt nichts. Noch einmal nach hinten schauen. Kommt immer noch nichts. Warte, bis etwas kommt. Hey, ja, ja. Jetzt fahr einmal nach vorne. Jetzt steht er immer noch dahinten. Schön ruhig bleiben, nur nicht aufregen. Jetzt warten, jetzt fährt er raus. Jetzt ist er rausgefahren. So, würdest du einmal parken in diese Parklücke da, hä? Du wirst wohl nicht vorwärts hineinfahren in diese Parklücke. Man fährt doch nie vorwärts in eine Parklücke rein. Jetzt fährt er wieder vorwärts in eine Parklücke. Jetzt schau dir mal das an. 1,20 Meter vom Gehsteig weg, hä? Das sieht wieder gut aus, hä? Das sieht wieder gut aus. Was korrigieren? Ja, jetzt musst du korrigieren. Jetzt kannst du hin und her fahren. Ja, ja. Und wieder vorwärts. Ja, ja. Und wieder rückwärts. Und wieder vorwärts. Und wieder rückwärts. Schau mal die Leute, die schon zusauen hier, hä? Da steige ich ja nicht aus, hä? Da steige ich nicht aus, hä? Ich will mich nicht noch schämen, hä? Wo schaust du denn immer hin? Wo schaust du denn immer hin? Ah, der gibt dir Handzeichen, ja? Auf diese Wurstfinger würde ich auch noch schauen, ja? Stopp! So, jetzt sage ich einmal, wie man parkt. So, Vorwärtsgang einlegen. Noch einmal rausfahren aus der Parklücke. Noch einmal rausfahren, schön langsam rausfahren. Noch schön langsam und jetzt langsam nach vorwärts fahren. Ganz ein wenig nach vorwärts fahren. Noch etwas, noch etwas, noch etwas. Stopp! Rückwärtsgang einlegen und jetzt schön langsam zurückfahren, bis ich sage, einlenken. Ja? Schön langsam zurückfahren, zurückfahren, zurückfahren. Und jetzt ja, einlenken! Und einlenken! Und einlenken! Stopp! Vorwärtsgang einlegen. Rausfahren. Nach Hause fahren.
So, das war Emil Steinberger, der sich da mit dem Thema Parken auseinandergesetzt hat. Ihr hört Aktion, das Wissensmagazin auf Radio X, und unser Thema ist heute Stadtverkehr. Und im Studio ist Felicia Herrschaft und Stefan Kyrileis. Und wir wollen jetzt mal über die Situation in Frankfurt sprechen, wo ja, wie gesagt, 18% des Stadtgebietes Verkehrsfläche sind. Und diese Fläche ist ja hauptsächlich Durchgangsfläche, wo viele Leute mit dem Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad vorbeifahren. Aber Straßen haben ja auch noch eine andere Funktion, nämlich sollten eigentlich auch Aufenthaltsräume sein. Aber in Frankfurt können sie kaum noch als solche genutzt werden. Und du bist gerade aus Kabul zurückgekommen. Wie sieht's denn da aus?
Ja, das ist nicht wirklich vergleichbar mit der Frankfurter Situation, weil man sich dort tatsächlich noch weniger auf den Straßen aufhält als hier. Also da sind die Straßen auch nicht sehr hergerichtet, um sich dort zu bewegen. Es ist weder für Fußgänger, Radfahrer noch für Autofahrer angenehm, sich auf den Straßen zu bewegen.
Wird da auch alles vom Autoverkehr dominiert auf Straßen, die eigentlich gar nicht dafür ausgerichtet sind?
Das verstehe ich nicht. Wann sind Straßen...
Ja, die Städte damals, die Städte sind ja, Stadtstrukturen sind ja älter als die Erfindung des Autos. Und in vielen Stadtvierteln rechnete man ja gar nicht damit, dass irgendwann ein Verkehrsmittel wie das Auto kommen würde, was auch so verbreitet ist. Und wenn man früher die Straßen für Pferdefuhrwerke ausgerichtet hat oder auch teilweise in anderen Ländern, da gibt es ja sehr enge Altstädte, wenn man sich muss man ja nur nach Italien zum Beispiel fahren, wo eigentlich überhaupt kein Platz ist, aber trotzdem Autoverkehr stattfindet.
Ja, da haben sich die Autos anscheinend besser angepasst an die städtische Situation.
Naja, angepasst kann man nicht sagen. Die Städte mussten sich zwangsläufig anpassen und haben...
Ich meine halt, diese Fiat sind ja auch im Verhältnis relativ kleine Autos. Die passen auch in enge Gassen. Also haben
nur in Italien, da werden die Autos auch immer größer. Der Trend geht ja immer weiter. Eigentlich müsste man ja denken, dass man auch mal wieder kleinere Autos, aber die Kleinwagen, die dann in den 90er Jahren entwickelt worden sind, die sind ja auch eher eine Ausnahmeerscheinung.
Ja, vielleicht wird sich dieser Trend auch wieder entwickeln. In Bezug auf Kabul, da ist der Autoverkehr auch sprunghaft angestiegen seit Ende des Taliban-Regimes. Dadurch, dass aber überall Absperrungen sind, weil man eben Angst hat vor Anschlägen, sind die Straßen bis auf einige Stellen, in denen Märkte sind, nicht wirklich benutzbar, und es staut sich überall. Also entweder es gibt es große Menschenansammlungen oder es gibt große Autoansammlungen, weil irgendwelche Straßen gesperrt sind oder weil es keine Verkehrsregeln gibt, die den Verkehr regeln würden.
Aber da ist es wahrscheinlich auch so, dass das Auto als Statussymbol für die wiedergewonnene Freiheit oder sowas so wichtig ist, dass man da das mit dem Auto fährt, weil man sich da irgendwie als besserer Mensch vorkommt, obwohl man vielleicht gar nicht schneller vorankommt, als wenn man jetzt zu Fuß gehen würde.
Ja, das ist bestimmt so, dass das Auto ein Statussymbol ist. Und wer sich das leisten kann, besorgt sich natürlich sofort ein Auto. Das ist auch klar. Aber man benötigt das Auto auch tatsächlich, um sich zu bewegen, weil je nachdem, wer man ist, ist es eben nicht möglich, sich als Fußgänger zu bewegen. Und die Frauen, die wir getroffen haben, wurden mit Fahrern abgeholt, aufgrund dessen, dass es für sie auch nicht sicher war, sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt zu bewegen.
Aber wahrscheinlich gibt es ja auch da nicht so ein ausgebautes Verkehrsnetz an öffentlichen Verkehrsmitteln. Das beschränkt sich ja wahrscheinlich auch nur auf Busse.
Genau. Es gibt eigentlich nur Busse oder Taxis oder eben private Autos. Und Pferdefuhrwerke gibt es auch noch. Also es gibt ganz unterschiedliche Formen. Also hier in Frankfurt, ja, das stimmt. Also man hat erst in letzter Zeit ja wirklich wieder den Gehsteig also entdeckt, so dass dass man tatsächlich mit Fahrrädern und auch mit als Fußgänger sich ein bisschen besser bewegen kann und die Straßen irgendwie besser angepasst wurden an alle, die sich in der Stadt bewegen.
Das also Problem da würde ich dir widersprechen wollen.
Okay. Das die Wallanlagen wären vielleicht da ein Beispiel, dass die zum Teil ja jetzt ein bisschen zugänglicher gemacht wurden für Fußgänger.
Es gibt viele kleinere Maßnahmen und Verbesserungen. Wenn man bedenkt, dass man zum Beispiel früher, wenn man vom Hauptbahnhof zur Straßenbahnstation wollte, erstmal durch eine Unterführung musste und dann ein oberirdischer Zugang wieder geschaffen worden ist und man langsam einige Relikte der 60er Jahre, die damals noch im Zuge der autogerechten Stadt, wo der Fußgänger als Störfall nur gesehen wurde, gebaut worden sind, wieder zurückgebaut worden sind. Aber in den meisten Stadtteilen sind die Bürgersteige doch viel zu schmal für die vielen Nutzungen, die sie eigentlich aufnehmen sollen, weil von der Häuserseite die Auslagen der Geschäfte auf den Bürgersteig drängen oder auch teilweise irgendwelche Reklameschilder, die die Leute stoppen sollen, aber das Ganze dann zum Hindernisparcours läuft, von der Straße rum wieder die Autos draufdrängeln, die dann die Bürgersteige auch, wenn es nicht erlaubt ist, als Parkfläche benutzen und das Ganze dann von der Stadt weitgehend ignoriert wird, weil man selber keine Lösung hat, wenn die Autofahrer dann sagen würden, ja, wo sollen wir denn parken? Oder dieser Parkdruck ist so stark, dass es, wenn jetzt diese Gebiete regelmäßig vom Ordnungsamt bestreift würden und Strafzettel ausgegeben werden, da sofort riesige Mengen von Beschwerden befürchtet werden. Und deshalb, dass in vielen Gebieten halt da ein Auge zugedrückt wird und eigentlich nur da, wo das Anwohnerparken eingeführt worden ist oder wo Parkautomaten, also wo die Parkraumbewirtschaftung eingeführt worden ist, dass da die Hilfspolizisten konzentriert werden. Und da sind ja einige Bürgersteige im Stadtgebiet oder sowas, die sind für die Fußgänger oder sowas vielleicht gerade mal 2 Meter breit. Und dann sind dann auch teilweise noch dann irgendwelche Radfahrer da drauf oder sowas, die sind auf der Straße, denen es da zu gefährlich ist. Und insofern finde ich, dass da nicht für alle Verkehrsmittel die Räume ausreichend sind. Weil man erstmal guckt, dass der Autoverkehr genug Platz hat und was übrig bleibt, das wird dann den anderen Verkehrsteilnehmern zugewiesen.
Ja, was ich auch noch nicht verstehe, ist, wie ist es denn überhaupt zu diesem Konzept der autogerechten Stadt gekommen? Also was ist denn da in den Köpfen vorgegangen, dass man dachte, es ist sinnvoller, eine Stadt autogerecht als eben Menschen fußgängergerecht einzuführen oder eben so gerecht für alle, dass man unterschiedliche Mobilitätsformen wählen kann?
Ja, das
kann.
Ist ja aus der damaligen Zeit zu erklären, dass einerseits die Städte größtenteils zerstört waren und man das als Chance gesehen hat, um beim Neuaufbau auch eine neue Zeit, nach einer neuen Zeit das auszurichten. Und das war halt, da war halt das Vorbild Nordamerika, wo ja auch alles aufs Auto ausgerichtet worden ist und schon in den 30er, 40er Jahren Straßenbahn- und Omnibusbetriebe von der Automobilindustrie aufgekauft worden waren und da quasi planmäßig die Leute auch zum Auto gezwungen worden sind und aber das natürlich auch das Auto das Symbol der Freiheit war. Und diese Denkweise, die haben ja auch schon die Nationalsozialisten angefangen, für die war ja auch das Auto und riesige Straßen das Nonplusultra. Und insofern hat man dann damals, wo sowieso Platz war und der zu füllen war, hat man dann nach Vorbild amerikanischer Städte große Autostraßen gebaut und hat gedacht, das würde für ewig reichen. Aber dann war ja die Motorisierung Ende der 50er Jahre und dann bis zu den 70er Jahren so rasant, dass dann selbst diese Riesenflächen dann schnell zu knapp wurden und man dann begonnen hat, erstmal alles, was als Verkehrshindernis gesehen wurde, wie Straßenbahn oder sowas, erstmal von den Straßen runterzunehmen und entweder Straßenbahn stillzulegen oder halt durch U-Bahn zu ersetzen. Und insofern ist dann erstmal in den 70er Jahren oder Ende der 60er Jahre erstmal das Einsehen gekommen, dass es irgendwie nicht mehr so weitergeht, weil da war ja dann auch schon mit der Luftverschmutzung, das Smog und so diese Probleme sind ja dann in den 70er Jahren aufgetreten.
Ja, und Smog ist schon auch hauptsächlich dem Autoverkehr zu verdanken.
Also der Autoverkehr hat da einen hohen Anteil an der Luftverschmutzung,
ja.
Weil es ist ja hier in den Städten zum Beispiel wird ja nicht mehr so viel Hausbrand oder sowas, das war früher im 18. Jahrhundert in London und so der Smog war, der kam ja hauptsächlich von Hausbrand, aber das ist ja alles da schon...
Von Hausbrand, weil man jetzt Holz verfeuerte oder weil
ja, Häuser verbrannt? Nein, weil halt Kohle und Holz verbrannt worden sind, was ja auch in der DDR, dadurch, dass so viele Braunkohle verbrannt worden ist, da die Luftprobleme kamen. Aber das sind ja bestimmte Schadstoffe, die ja auch nur beim Auto vom Autoverkehr emittiert werden. Hm. Und insofern ist da der Autoverkehr ein großer Emittent von Schadstoffen. Und die sind ja auch dann gerade in Bodenhöhe, wo sie am meisten auch dann eingeatmet werden.
Ja.
Und wenn man sich anguckt, dass Kinder im Kinderwagen ja quasi fast in Auspuffhöhe sitzen, kann man sich vorstellen. Und ist ja auch bewiesen, was das für gesundheitliche Auswirkungen hat. Und dass viele Atemwegserkrankungen von Kindern direkt auf den Autoverkehr zurückzuführen sind.
Ja. Ja, in Kabul gibt es zum Beispiel gar keine Katalysatoren, also und auch nicht dieses bleifreie Benzin. Das heißt, die Luftverschmutzung ist dort tatsächlich extrem unangenehm. Das heißt, wenn man sich einen Tag in Kabul, das ist so, als würde man 55 Zigaretten täglich rauchen. Also das ist so der Vergleich mit der mit Staub und allen möglichen anderen Abgasen. Man verbrennt dort gerne Reifen, weil man kein Holz hat, um Ziegel zu brennen zum Beispiel. Und das trägt auch zur Luftverschmutzung extrem bei.
Ja, das Problem hat man ja auch in vielen chinesischen Städten oder sowas, dass da auch die Entwicklung so rasant vorangegangen ist, aber die Umweltstandards in keiner Weise dem gefolgt sind. Und wenn man sich da vorstellt, wenn jetzt jeder Chinese ein Auto haben wollte, was das für Auswirkungen hätte. Und da kann man schon sagen, dass hier die Lebensbedingungen noch relativ moderat sind, aber man wo gerade auch Vorbildfunktionen haben sollte. Und
ja, hier hat man eine tolle Luft, also in der Stadt. Das ist schon unglaublich. In Kabul hält man sich wirklich lieber im Auto auf, weil die Luft draußen so schlecht ist.
Nur wenn man die Sachen immer relativ bewertet, dann gibt es keine Verbesserung, weil man ja hier, wenn man die Luft hier wieder vergleicht mit der Luft in den Alpen oder im Bayerischen Wald, dann sähe der Vergleich wieder anders aus.
Okay. Ja, ich war auch in Dubai und da hat man tatsächlich sehr gute Lösungen in der Zwischenzeit. Also da gibt es tatsächlich breite Fußgängerwege und es gibt auch autofreie Ecken in der alten Stadt und es gibt auch viele Jogger und und viele Autos mit, die sehr neu sind und eben... Was man da ein Problem hat, sind eher Raser. Also da wurden jetzt neuartige Kontrollsysteme auf den Straßen eingeführt, um Autos zu blitzen, die tatsächlich zu schnell fahren.
Eine Möglichkeit, um die Stadt umzubauen und die Sünden von der Zeit der autogerechten Stadt etwas wieder zurückzubauen, ist in Frankreich genutzt worden. Dort sind in vielen Städten neue Straßenbahnsysteme eingeführt worden und gleichzeitig die Stadträume umgebaut worden und viele verkehrsberuhigte Gebiete gemacht worden. Und das hören wir uns jetzt mal an dem nächsten Beitrag an.
Du, wie heißen auch die zwei?
Das war das Falsche. Ja, der CD-Spieler, der startet jetzt nicht, aber jetzt. Sie sieht aus wie eine Seidenraupe, ist über 30 Meter lang und bewegt sich mit bis zu 70 Stundenkilometern. Täglich befördert sie und ihre Kollegen fast 100.000 Personen durch die französische Stadt Lyon. Die Rede ist von der Straßenbahn, jenem Verkehrsmittel, das in Lyon, wie in vielen anderen europäischen Städten, 1956 stillgelegt wurde, um mehr Straßenraum für den Autoverkehr zu haben. Und 2001 im Rahmen einer Neuordnung der Verkehrsentwicklungsplanung wieder neu eingeführt wurde. Lyon folgt damit mit dem Beispiel von Straßburg. Dort hatte die Stadtbevölkerung 1989 Katharin Trautmann zur Oberbürgermeisterin gewählt. Wegen der besseren Erschließungswirkung und der Möglichkeit zur Umgestaltung der städtischen Räume zur Eindämmung des Autoverkehrs entschied sie sich gegen ein Metroprojekt und für die Wiedereinführung der Straßenbahn, die in Straßburg 1960 stillgelegt worden war. 1994 wurde die erste Teilstrecke der neuen Straßenbahn eröffnet. Die Straßburger Straßenbahn wurde zu einem Meilenstein, da sie mehr als ein Verkehrsmittel zur Beförderung von Menschen ist. Bei der Gestaltung der Fahrzeuge, der Haltestellen und der Einbindung der Strecken in den Straßenraum legte man besonderen Wert auf Design und Architektur. Die Straßenbahn wird zum Motor eines Aufwertungsprozesses in den Straßenräumen und zu einem neuen Wahrzeichen der Stadt, das man auch auf Postkarten findet. Wartet man in Frankfurt in einem Einheitswartehäuschen der Städtereklame auf eine Bahn, die, wenn nicht werbeverklebt, im 80er-Jahre-Türkis daherkommt, steigt man in Straßburg-Hohenheim an einer von Stararchitektin Zaha Hadid entworfenen Haltestelle in eine noch immer futuristisch wirkende Straßenbahn ein, die durch ihre Metallic-Lackierung eine zeitlose Eleganz ausstrahlt. Die Strecken der Straßburger Tram verlaufen abschnittsweise in Rasen eingebettet oder in verkehrsberuhigten Zonen. Eine Glasrotunde ist architektonisches Zeichen der zentralen Umsteigestation Homme de Fer. Stellen Verkehrswege oft einen negativen Einfluss in das Stadtbild dar, war es in Straßburg umgekehrt, mit gleichzeitig positiven Umweltauswirkungen. Mit einer Kapazität von 3.000 bis 25.000 Fahrgästen pro Richtung und Tag ist die Straßenbahn wesentlich leistungsfähiger als Bussysteme. Zudem ist sie platzsparend. Pro beförderter Person braucht sie nur ca. 4 Quadratmeter, der Pkw aber 100 Quadratmeter, der Bus 20 Quadratmeter, das Fahrrad 10 Quadratmeter. Nur der Fußgänger braucht mit ca. 3 Quadratmeter weniger Fläche. Dank des ruhigen Laufes und der besseren Beschleunigungsfähigkeit ihres elektrischen Antriebs bietet die Straßenbahn einen besseren Fahrkomfort, wodurch alleine schon durch die Umstellung von Buslinie auf Straßenbahnbetrieb Fahrgastzuwächse von durchschnittlich 30% erzielt werden. Straßenbahnen sind zudem leiser und emissionsärmer als Omnibusse. Ihre Baukosten machen aber nur einen Bruchteil der für Tunnelstrecken erforderlichen Investitionen aus. Und auch die Folgekosten sind wesentlich niedriger. Dank Niederflurtechnik und dem direkten Einstieg von der Oberfläche ohne Treppen und Aufzüge sind Straßenbahnsysteme auch für ältere Menschen, Eltern mit Kinderwagen oder Menschen, die auf Gehhilfen oder einen Rollstuhl angewiesen sind, gut erreichbar.
El tranvía es hoy la solución más avanzada para lograr un transporte urbano de calidad. Ciudades como Hong Kong, Londres, París, Estrasburgo, Montpellier o Barcelona ya lo han instalado en sus calles y disfrutan hoy de todas sus grandes ventajas.
Viele Städte in Europa haben daher inzwischen erkannt, dass sich die Straßenbahn zu einem modernen, zukunftsträchtigen Verkehrsmittel entwickelt hat, das Menschen zum Umsteigen auf den öffentlichen Personennahverkehr bewegt. Nicht nur in Frankreich sind seitdem neue Straßenbahnsysteme entstanden. Auch in Spanien, Italien, Großbritannien und Nordamerika fahren in immer mehr Städten Straßenbahnen. Auch dort, wo bereits U-Bahn-Systeme bestehen, wird die Straßenbahn als Ergänzung für Strecken, deren Frequentierung den U-Bahn-Bau nicht gerechtfertigt, eingeführt. In Paris wurde letztes Jahr die erste Strecke im inneren Stadtgebiet eröffnet. In London soll die Cross River Tram im Jahr 2016 jährlich 65 Millionen Fahrgäste pro Jahr transportieren. Auch in Deutschland, wo noch in den 80er Jahren die Straßenbahnbetriebe in Recklinghausen, Bremerhaven, Kiel und Wuppertal stillgelegt wurden, diskutierte man in vielen Städten die Wiedereinführung der Straßenbahn. Durch die Verlagerung der Aufgabenträgerschaft für den regionalen Nahverkehr auf die Länder 1996 plante man in mehreren Städten auch eine Verknüpfung von innerstädtischen Verkehrswegen mit dem Umland. Durch den Einsatz von Triebwagen, die sowohl im Straßenbahnnetz als auch im Eisenbahnnetz fahren. Vorbild war hierzu Karlsruhe, wo zwei System-Stadtbahnwagen vom Straßenbahnnetz auf das Eisenbahnnetz wechseln, um von der Karlsruher City schnelle Verbindungen zu den Nachbarstädten zu schaffen. Bis auf Saarbrücken entstanden aber bisher in Deutschland keine neuen eigenständigen Systeme. Nur dort, wo schon ein funktionierendes Straßenbahnnetz in der Nähe vorhanden war, kam es teilweise zu einem Wachstum dieses Netzes in die Nachbarstadt, wie in Oberhausen, wohin eine Strecke von Mülheim an der Ruhr gebaut wurde. Dort, wo Straßenbahnen vorhanden waren, wurden sie aber meist ausgebaut und der Wagenpark erneuert. In vielen anderen Städten, wie Wiesbaden oder Hamburg, in der Hansestadt war 1978 die Tram zum letzten Mal gefahren, blockieren aber die derzeitigen politischen Mehrheiten die Umsetzung von bereits geplanten Straßenbahnprojekten. Diese Städte verpassen eine wichtige Chance, um ihre Verkehrsprobleme künftig besser lösen zu können.
Mädchen und lacht, weil ein Herr mit weißem Haar